Hallo und herzlich willkommen bei Deiner Auszeit. Du findest hier Impulse und Inspiration für dein Business und dein persönliches Wachstum. Ich bin Ivana von ivanatrobeck.com und ich freue mich riesig, dass du dabei bist.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich bin heute nicht allein. Ich habe mir heute Elske eingeladen. Sie ist Weinrevoluzerin und was sie macht, was sich dahinter verbirgt und wer sie ist, das erzählt sie euch gleich selbst.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung, Ivana. Mein Name ist Dr. Elske Schönhals und ich bin promovierte Weinbauingenieurin und Weinrevoluzerin, so wie du es schon gesagt hast. Denn bei mir steht der Mensch im Mittelpunkt des Genusses und nicht der Wein. Ich wohne in Köln, ich habe 2 Kinder und bin auf einem Bio-Weingut aufgewachsen. Deshalb arbeite ich auch ausschließlich mit Bioweinen zum Beispiel, weil Biowein eigentlich für mich so ein bisschen die Normalität ist, der achtsame Umgang mit der Natur. Ja, meine Arbeit ist, ich helfe Frauen, die Heldin in ihrem eigenen Film zu sein, denn ich möchte, dass jede Frau genau weiß, welcher Wein zu ihr passt. Und dazu habe ich 6 Weingeschmackstypen entwickelt, denn also So wie man Typ Mann gut findet beispielsweise, gibt es auch einen bestimmten Typ Wein, der das Herz zum Schmelzen bringt, sage ich dann immer. Genau, und diese Weingeschmackstypen habe ich dann in ein Paket verpackt sozusagen und damit kann man dann eben seinen Weingeschmackstyp finden. Und ich mache auch so Seminare zum Beispiel oder auch 1:1 VIP-Beratung.
Da fallen mir gleich schon ein paar Fragen ein. Du hast gesagt, du bist Weinbauingenieurin. Was ist da der Unterschied zu einem Winzer? Also ich habe davor vorher noch nie was gehört. Ich kenne halt so den klassischen Winzer, der da auf seinem Weinberg ist und sich um die Reben kümmert. Was macht eine Weinbauingenieurin?
Also ich habe Weinbau und Önologie studiert. Das ist die Lehre des Weines. Und zwar an der Hochschule in Geisenheim, das ist so ein bisschen die Hochburg, eigentlich so mehr oder weniger der einzige Standort, an dem man das auch studieren kann. Und dann, das geht dann ganz breit eigentlich von wirklich Reben, Weinberge, Weinanbau, dann die Traubenverarbeitung und auch ganz viel Technik und Füll- und Verpackungstechnik und Betriebswirtschaft ist auch drin. Dann damit kann man, also ich war eben eine von wenigen Frauen in dem Studiengang. Die meisten waren Männer, also sage ich mal von 100 waren vielleicht 10 Frauen dabei. Und die meisten Männer, die haben dann schon ihr Weingut in der Hinterhand gehabt oder auch viele Frauen, in das sie dann eingestiegen sind zu Hause. Also schon immer war es mein Traum, Menschen den Wein näher zu bringen. Wir haben ja auch das Familienweingut, das macht jetzt allerdings meine Schwester. Ich habe mich da dagegen entschieden, weil ich rede lieber über Wein, als dass ich ihn selbst herstelle.
Ah, okay. Na ja, gut, dann bleibt es aber das Weingut immerhin in der Familie. Das ist doch
ja, und das ist auch toll, ja. Und ich arbeite auch total gerne mit meiner Schwester zusammen, weil die macht natürlich Weine nach ganz ähnlichen Werten, wie ich sie auch vertrete. Das ist eine wirklich tolle, so, ja, Sisters-in-Wine-Kooperation nennen wir das. Ja.
Super. Du hast gesagt, du hast dich auf Bioweine spezialisiert und fokussiert. Erklär uns doch mal so dem 0815, ich gehe mal in den Supermarkt und hole mir eine Flasche Wein, Weintrinker, wo da wirklich die Unterschiede sind zwischen Biowein und normalem Wein.
Also ich habe jetzt mich auf Biowein spezialisiert, indem ich einfach mit Biowein arbeite. Der Wein wird ja aus Trauben gemacht, die in einem Weinberg wachsen, in einem Ökosystem. Also in meiner Vorstellung ist ein Weinberg halt ein funktionierendes Ökosystem, das total in Balance ist. Und wir als Menschen sorgen natürlich dafür, dass es in Inbalance gerät, weil wir nehmen ja Trauben raus. Aber alles andere sorgt man im Bioweinbau dafür, dass es eben so ausgeglichen wie möglich bleibt. Dazu muss man erstmal umdenken bei den Spritzmitteln. Also mein Vater ist zum Beispiel auf Bioweinbau gekommen, weil wir haben im Hof gespielt, also wir sind 3 Mädels eigentlich, und mein Vater stand 3 Meter daneben und hat in seinem Vollkörperschutzanzug die Spritzbrühe angerührt und es hat einfach nicht gepasst. Und dadurch ist er auf den Bio-Wein gekommen. Und genau, das ist halt beim Spritzen muss man umdenken erstmal. Also es gibt halt keine sogenannten Feuerwehrpräparate, die man einsetzen kann, um zu löschen. Also man muss präventiv handeln. Ja, man muss andere ins Boot holen, also Nützlinge anziehen, die dann so eine biologische Schädlingsbekämpfung machen. Heißen Raubmilben, die bekämpfen dann schon Schädlinge, die im Weinberg sind, gegen die man sonst spritzen müsste wieder, Chemie. Und dann, ja, die Böden sind unheimlich wertvoll im Bio-Weinbau, weil alles, was im Boden ist, kommt ja dann auch später in die Pflanze. Also die Reben strecken sich so aus nach Nährstoffen, die im Boden sind. Und im konventionellen Weinbau wird halt gedüngt. Also da kommt dann Dünger drauf, sofort verfügbar. Meine Schwester sagt immer so ein bisschen provokant, der Weinberg hängt an der Nadel, also der braucht was, Infusion. So. Und das ist ein sehr großer Unterschied, finde ich, zwischen normalem Wein und Bio-Wein. Und also es gibt natürlich sehr viele konventionelle Weine, die sehr gut sind, aber es macht mir nicht so viel Spaß, so einen Wein zu trinken, weil ich denke, was steckt dahinter? Und beim Bio-Weinbau muss man das System verstehen und das finde ich halt irgendwie ansprechend und interessant.
Spannend, danke für die Erklärung. Du hast gesagt, du arbeitest vorwiegend mit Frauen, um ihnen die unterschiedlichen Weintypen näher zu bringen. Arbeitest du nur mit Frauen oder können auch Männer auf dich zukommen?
Ja, können auch Männer kommen. Also tatsächlich lassen sich einige Männer gar nicht abschrecken durch meinen frauenlastigen Markenauftritt. Und das gefällt mir auch total gut. Mir macht es besonders viel Spaß, mit Frauen zu arbeiten, weil ja, ich erlebe eben bei sehr vielen Frauen, dass sie so ein bisschen Unsicherheit haben im Bezug auf ihren Weingeschmack. Ja, ich erlebe es immer wieder, dass mir dann eine Frau sagt, ja, riecht gut, schmeckt mir auch, aber ich habe ja keine Ahnung von Wein. Und das passiert jetzt bei Männern weniger häufig. Und ja, ich mag einfach diese Art und Weise, an Sachen heranzugehen, sowas Spielerisches und ja.
Ja, Wein hat ja auch was Sinnliches.
Ja, genau. Ja, diese Düfte, der Genuss, ja.
Was mich interessiert, du hast ja gesagt, dass ihr ein Familienweingut habt und dass deine Schwester das jetzt übernommen hat. Warum hast du dich für einen anderen Weg der Selbstständigkeit jetzt entschieden und was hat dich jetzt an deinem Weg jetzt so besonders gereizt, dass du gesagt hast, nö, liebe Schwester, mach du mal das Familienweingut, ich entscheide mich für einen ganz anderen Weg.
Ja, also ich war ja schon wirklich einen komplett anderen Weg eingeschlagen, indem ich ja auch promoviert habe. Und dann, ja, mir macht es einfach Spaß, Dinge zu verstehen, Zusammenhänge herzustellen. Und dieser Forscherdrang, den habe ich eben in der Wissenschaft gefunden. Ich wollte eigentlich nie selbstständig sein. Aber irgendwann, nachdem meine Promotion fertig war, habe ich als junge Wissenschaftlerin gearbeitet. Und irgendwann hatte ich dann einfach, ja, mein Traum war mir irgendwie völlig abhanden gekommen. Ich stand an der Laborbank und habe kleine Blättchen DNA extrahiert, also ich habe in Genetik promoviert und habe eine Flüssigkeit in die andere reinpipettiert und da waren keine Menschen um mich herum wirklich. Also natürlich gab es Menschen und mit denen hatte ich auch gerne zu tun, aber es war irgendwie nicht so dieses, wo war der Wein geblieben und wo, ne, nicht nur die Blättchen. Und dann habe ich mein zweites Kind bekommen und in der Elternzeit hatte ich dann ein bisschen Zeit, mir Gedanken zu machen, weil ich kannte es vorher nicht, dass ich ohne Freude zur Arbeit gegangen bin. Also es hat mir immer Spaß gemacht, was ich gemacht habe. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und war auch bei einem Coach und habe mich auch so geguckt, was hat mir denn ursprünglich immer Spaß gemacht. Ja, und dann sind wir leider darauf gekommen, dass es eine solche Anstellung wohl nicht gibt. Und dann wurde meine Selbstständigkeit geboren. Ja, und in dieser Umorientierungsphase sind auch die Weingeschmackstypen geboren worden, weil da habe ich nämlich eine Farb- und Stilberatung gemacht. Und mich hat das so beeindruckt eigentlich, wie die herausgearbeitet hatte, dass der eine braune Rock, zu dem scheinbar nichts Passendes gab in meiner Garderobe und den ich irgendwie mochte, aber nicht angezogen habe, dass das einfach daran lag, dass mir Braun nicht steht. Also, dass der Braun einfach nicht zu mir passt. Genau, und dann bin ich da rausgegangen und dachte so, wow, warum gibt es sowas nicht für Wein? Ja, also, wo man beim Mensch anfängt und dann sagt, okay, was passt zu dir, was passt nicht zu dir? Ja, und dann war meine Geschäftsidee perfekt.
Super.
Ja.
Also das war dann auch schon dann ein etwas längerer Prozess.
Genau, das hat ungefähr, denke ich, schon einige Monate gedauert dann auch zwischen der Entscheidung, okay, ich möchte mich selbstständig machen mit Wein und Menschen und dann gleichzeitig die Entscheidung gleichzeitig zu fällen, nein, das Weingut. Meine Schwester hat mich auch nochmal gefragt, bevor sie es gemacht hat, möchtest du, wollen wir es nicht zusammen machen? Und dann war wirklich auch für mich die Entscheidung, nee, das mache ich nicht. Und dann die Geschmackstypen, ja.
Du hast ja also deinen Job selbst kreiert, deine Arbeit.
Ja, schon, ja. Selbst. Und es war auch ganz spannend, weil eigentlich alle Kollegen, also alle im Weinkreis Kollegen, die haben gesagt, hä, wie, du willst tagsüber arbeiten und Leute beraten, dann musst du abends und am Wochenende arbeiten, immer. Und ich habe gesagt, nee, das muss anders gehen, weil es muss zu mir und meiner Familie passen. Und genau, da bin ich immer noch so ein bisschen am austarieren. Aber ich denke, ich habe das geschafft, indem ich mein Paket eben in ein Paket verpackt habe. Also meine Typen in ein Paket gepackt habe und ein Produkt hergestellt habe.
Super. Wann hast du dich denn selbstständig gemacht?
Also das Paket auf den Markt gebracht habe ich letztes Jahr, also 2017, also vorletztes Jahr im Juli.
Cool. Ja. Und wenn du so zurückblickst, die Elske jetzt und die Elske, ich sag mal, im Labor, wie hast du dich da auch persönlich verändert durch die Selbstständigkeit?
Also ich denke, ich habe erstens mal ziemlich erkannt, dass was in mir drin steckt, also oder dass sehr viel in mir drin steckt, das, was ich vorher noch nicht wusste, kannte, dass ich irgendwie ja was zu sagen habe und Leuten helfen kann, weil irgendein Gen für Stärke zu finden, das hat jetzt für mich gefühlt nicht die Welt gerettet. Also jetzt habe ich zwar auch nicht gefühlt, die Welt zu retten, aber jetzt habe ich wirklich das Gefühl, ich kann was bedeuten für Leute. Und das war ein ziemlich langer Prozess. Ja. Und auch sichtbar werden, das wirst du wahrscheinlich auch in deiner Arbeit sehr viel erleben mit deinen Klientinnen. Das war für mich richtig schwierig, überhaupt rauszugehen. Deshalb hat sich mein Paket am Anfang auch nicht besonders gut verkauft, weil ich habe halt niemanden davon erzählt. Genau, und das lerne ich jetzt immer besser auch zu sehen, okay, ich habe Gaben bekommen und die haben Früchte getragen und diese Früchte, die möchte ich mit Leuten teilen. Also es ist nicht mehr dieses, ich habe was anzubieten, Kauf, sondern auch so ein wirklich so ein gedankliche, ja, hat sich was bei mir umgedreht. Ja.
So ein Shift so ein bisschen im Mindset, wie du dein Angebot, dein Paket dann präsentierst.
Ja, genau.
Du hast ja schon angesprochen, so deine Kollegen haben gesagt, nur am Wochenende, nur abends arbeiten. Und haben dir da so ein bisschen vielleicht, in Anführungszeichen, so ein bisschen gedanklich Steine in den Weg gelegt. Wie war das denn zum Beispiel bei deiner Familie und bei deinen Freunden? Gab es da irgendwie, oder bei dir selber, gab es da irgendwelche Hindernisse, als du gestartet bist, mit denen du dann fertig werden musstest? Und vielleicht kannst du uns ja auch ein bisschen erzählen, wie du die Hindernisse beiseite geräumt hast.
Also das größte Hindernis war ich eigentlich selbst. Also ich weiß noch am Anfang, da hatte ich meine Weingeschmackstypen mal getestet in der Runde, wo Leute, also im Freundeskreis, wo man wirklich nur den Preis vom Wein mir zahlen musste. Das habe ich dann zwischen unter allen aufgeteilt. Und dann hat mich eine gefragt, hast du auch Gutscheine für Veranstaltungen? Und dann habe ich gemeint, oh, nee, habe ich jetzt irgendwie nicht und so. Und dann kam ich nach Hause, mein Mann ist BWLer Und dann habe ich das dem erzählt und dann hat er wirklich sich, also theatralisch, aber auf den Boden geworfen und geweint, weil er gesagt hat, jemand will was von dir kaufen, warum machst du das nicht? Ja, also das war halt so ein, also das sind halt so große Hindernisse und auch dieses immer dieser Gedanke, ich bin nicht gut genug, das hat mich total lange und immer wieder mal beschäftigt, das mich natürlich. Genau, weil ich, das weiß ich noch ziemlich genau, da hatte ich dann auch das Gefühl, ich muss das jetzt hinschmeißen, weil da hatte eine, bin ich so konfrontiert worden auf einer Messe. Ich frage mich immer gerne durch Weinmessen. Wenn ich was nicht weiß, dann frage ich. Also wer nicht fragt, bleibt dumm. Und aber viele Leute erwarten halt keine Fragen von mir, weil immerhin habe ich das studiert und promoviert und die meint dann, hä, warum fragst du das eigentlich? Du hast das doch studiert. Und das hat mich sehr hart getroffen und das war auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, oh nee, dann weiß ich wahrscheinlich echt nicht genug, dass ich jetzt mich selbstständig machen kann. Und das war nochmal so ein, ja, so ein Punkt. Und dann kam daraus aber, das hat ein bisschen gedauert, daraus kam dann, wenn ich schon das Gefühl habe, ich kenne mich nicht genug aus und ich habe diese ganze Ausbildung, wie geht es dann dem 0815 Laien-Weintrinker, der einfach nur Wein genießt und dann irgendwas hört, an den Kopf geworfen kriegt, ja, der ist ja, lalala. Genau, und da ist man wirklich, dann habe ich gedacht, so, ja, jetzt musst du erst recht.
Also du hast dich im Prinzip so ein bisschen in die Situation deiner potenziellen Kundinnen versetzt und hast auch die Art und Weise diesen, ja, hinderlichen Glaubenssatz geknackt. Habe ich das so richtig verstanden?
Ja, eigentlich schon, ja.
Okay, das ist auch nochmal eine gute Strategie, einfach mal zu gucken, wie geht es denn den anderen und wie kann ich denen dann helfen, nutzen halt eben zum Beispiel du mit deinen Weingeschmackstypen. Welche gibt es denn da jetzt eigentlich? Also jetzt bin ich dann doch nochmal neugierig.
Ja, ich habe 6 Typen entwickelt und ich habe sie nach meiner Familie benannt, weil sie auch Charakter, also die Charaktereigenschaften der Typen auch was mit den Weinen zu tun haben, die da dazu gehören. Das ist einmal die lebensfreudige Frauke, das ist meine jüngste Schwester, Frauke ist da die Patin, die liebt es halt so mit ihren Freundinnen abends oder nachmittags am Wochenende am Rhein zu sitzen, ein Gläschen Wein in der Sonne zu genießen, sowas Unbeschwertes hat dieser Typ und auch die Weine. Dann gibt es die entdeckerlustige Elske, das ist mein Typ und die halt bekannt ist für ihre spritzige und lebhafte Art und so sind auch die Weine. Dann gibt es die romantische Jasmin, das ist in Anlehnung an meine Cousine, die in der Grafschaft Flandern lebt, in Belgien. Die hat so eine, schon die Sprache, also ich bin halbe Niederländerin und deshalb verstehe ich Flämisch ziemlich gut und die Sprache ist so blumig, die reden so wunderschön und so sind auch die Weine, was ganz Duftiges verspielt, das haben die. Dann gibt es den entspannten Eugen, der ist nach meinem Vater genannt. Der war auch einer der Pioniere im Bio-Weinbau in Deutschland. Und der ist schon immer aber sehr entspannt unterwegs. Also man muss auch angstfrei sein, um Bio-Wein zu machen. Also der ist eher so abends auf der Terrasse, ein Gläschen Rotwein, ein Stückchen Käse, ein Stückchen Bauernbrot dazu und die Welt entspannt ansehen. Genau, und dann gibt es noch, dann ist da noch die sinnliche Theresa. Die Theresa gehört so zur Familie eigentlich dazu seit Jahren und bei der ist es so herrlich, die hat so was Schwelgerisches, Üppiges. Also wenn die einen Wein in der Hand hat, dann hat die schon im Kopf den Tisch gedeckt und so eine einfache Winzervesper im Weinberg, die endet bei ihr immer mit weißen Tischdecken und allem, was das Herz begehrt. Genau, und die tollkühne Greta, das ist die wilde, so ein bisschen ja, exzentrische, meine Großtante und die ist früher Kabarettsängerin gewesen und die hat so ein richtig raues, dunkles Lachen und so eine Herzlichkeit, genau, die auch ihre Weine haben.
Also das klingt ja echt spannend, vor allem ich habe jetzt auch gerade überlegt, wo würde ich mich da jetzt einsortieren, aber ich war mir irgendwie nicht so ganz so sicher.
Ja, okay. Aber manchmal hat man auch so einen, also viele haben so einen zweiten Typ, also einen so einen Haupttyp, der eigentlich immer geht, zwischen Anführungszeichen, also wo man so sagt, okay, wenn mir nach einem Wein ist, dann öffne ich den und dann ist aber noch ein bisschen jahreszeitenabhängig, ob man vielleicht dann nochmal eher einen roten Typ dazu nimmt oder einen weißen.
Ja. Ich glaube auch eher so in der kalten Jahreszeit ist es dann vielleicht dann doch eher der Rotwein.
Ja.
Und wenn es Frühling, Sommer ist, vielleicht noch schöne Herbsttage, wie sie halt im letzten Jahr so richtig toll waren im Oktober, dann kann man auch nochmal guten Weißwein trinken.
Ja, genau. Und dann kann man natürlich auch noch total variieren vom Weinstil her. Ist das ja, also trinkt man jetzt eher trockene oder ein bisschen restsüßere. Also wenn es kälter ist, trinkt man ja auch eher ein bisschen, also viele trinken dann gerne ein bisschen Wein mit eher Restsüße, vielleicht eine Spätlese oder sowas.
Mhm. Genau. Spannend. Ich habe ja in Würzburg studiert, das ist ja auch so eine Weinanbaugegend. Und jetzt wohne ich inzwischen in der Schweiz und ein paar Kilometer weiter südlich fangen dann auch die Weinberge an, was mich ehrlich gesagt total überrascht hat, weil die Schweiz brachte ich nicht so unbedingt mit Wein in Verbindung, aber ist halt so.
Ja.
Und da kommt man sich auch schon so ein bisschen vor wie in Italien, wie in der Toskana. Und da sind wir auch gerade so ein bisschen dabei, uns an die Schweizer Weine heranzutesten.
Ja, das ist total spannend. Die Schweizer Weine, die Schweizer sind ja totale Vorreiter, zum Beispiel bei so Drehverschlüssen gewesen. Die haben schon immer auf die hohen Qualitäten die Drehverschlüsse drauf gemacht. Da weiß ich, dass wir schon im Studium an den Schweizer Messeständen gestanden haben und uns die Augen aus dem Kopf gefallen sind. Genau, und die haben ganz viele, ihr habt ja in der Schweiz ganz viele so autochthone Rebsorten, also so ganz ursprüngliche Rebsorten, die dann genau nur für Wallis oder so da wachsen. Das finde ich auch ganz spannend.
Das ist auch nochmal ein guter Punkt. Das hat jetzt für dich unbedingt jetzt was mit unserem Interviewthema zu tun,
ja.
Aber Kork und Drehverschluss. Was sagst du da als Expertin dazu? Ist das ein Qualitätsmerkmal, wenn da ein Kork drin ist? Teilweise habe ich auch schon gesehen, das sind nicht echte Korken, sondern so Pseudoplastikkorken. Ist das ein Qualitätsmerkmal jetzt für einen Wein, wenn der nur einen Schraubverschluss hat oder einen echten Kork oder so einen Plastikkork?
Ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also es gibt halt bei allem unterschiedliche Qualitäten. Und ich sag mal, woher das kommt mit dem Korken oder Nicht-Korken. Der Korken wird aus der Rinde von der Korkeiche gemacht. Und je nachdem, wie dick die ist, ist halt der Korken länger oder kürzer. Und in dieser Korkeiche, in dieser Rinde, gibt es so Einschlüsse, so ein bisschen härtere, schwarze Einschlüsse. Also wenn du mal einen Wein öffnest, kannst du dir auch mal den Korken angucken, ob der so gerattert ist oder ob der auf dem Korkspiegel da so Rillen hat oder so. Das ist halt eher ein Merkmal von weniger hochwertigen Korken. Also die hochwertigen Korken sind total glatt und auch ein bisschen länger. Aber ein guter Korken kostet 1 Euro. Und deshalb, wenn man Wein im Supermarkt für 3,50 Euro kostet, kauft, da ist dann kein so ein guter Korken drauf, weil man sagt so, okay, dann Ausstattung mit einem günstigen Korken kostet 1 Euro, die ganze Flasche mit Etikett und allem, und dann muss man ja noch den Wein kaufen und dann kommt noch die Handelsspanne drauf. Also ich sag mal, auf den hochwertigeren Weinen sind dann häufiger schon hochwertigere Korken drauf. Nur bei den weniger guten Qualitäten von Korken gibt es sogenannte Korkschmecker. Das heißt, der Wein schmeckt dann wie so ein Korken. Ich habe letztens bei Ikea so eine Wasserkaraffe gekauft und da ist so ein Korken, die sind so zusammengepresst und also als Verschluss drauf. Und als ich das Wasser zum ersten Mal da drin hatte, das war ein astreiner Korkschmecker. Also so schmecken halt schlechte, also Wasser, der Kork hat. Und so schmeckt dann auch der Wein. Nur dann ist es für viele Leute, weil es so ein bisschen grau schmeckt, sag ich mal, so ein Duft ist, den man nicht so gut einordnen kann, dann schmeckt der Wein dann einfach nicht. Und deshalb ist man dann dazu übergegangen, mehr und mehr eben nicht mehr Korken zu verwenden, sondern Drehverschlüsse. Und da gibt es auch unterschiedliche, also diese Billigdrehverschlüsse, diese kleinen, dünnen, ja, die sind, ja, die kosten dann 2 Cent oder sowas. Und dann gibt es auch sehr hochwertige, die sind so, heißen dann Long Caps oder so, die sind, ja, die sind dann halt hochwertiger, auch da ist auch diese Verschlussmasse besser. Und es gibt noch eine dritte Möglichkeit, das ist ein Glasstopfen. Sieht aus wie so ein Apothekerstopfen. Da ist nur so ein Silikonring, der ist dann halt ganz geschmacksneutral.
Stimmt, genau. Habe ich, glaube ich, auch schon mal gesehen.
Ja, das ist auch ganz spannend, wenn man mal so eine Flasche hat, dann denkt man, was ist denn hier los?
Ja. Ja, aber so wie ich dich verstanden habe, kann man nicht sagen, Drehverschluss ist gleich billige Qualität. Sondern da muss man halt einfach auch noch
Kunststoffkorken ist auch nicht mehr billige Qualität, weil es gibt auch inzwischen sehr gute Kunststoffkorken. Also wo dann halt so Korkstückchen genommen werden und die nur mit einem geschmacksneutralen Kunststoff, Polymer oder so zusammengepresst werden. Die haben dann auch Eigenschaften wie Korken, also auf den Billigweinen mit billigen Plastikkorken, die gehen halt fast nicht raus. Also die sind nicht so elastisch wie ein Naturkork, aber diese hochwertigeren sind eben schon und die kosten halt entsprechend auch mehr dann wieder.
Danke nochmal für diese Aufklärung.
Eine Ausschweifung, ja.
Ja, nein, ich finde es aber auch ganz interessant, mal jemand nicht aus der Coach-Ecke mal zu interviewen und auch von einem Thema, das mich selber auch interessiert.
Ja.
Und ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer oder auch die Zuschauer, das werden da, denke ich mal, auch nicht alles Abstinenzler sein. Insofern profitieren wir da auch vielleicht mal ein bisschen so von deinem professionellen Wissen. Du hast ja jetzt vor einer Weile angefangen, mit deiner Selbstständigkeit dir aufzubauen. Und ich weiß es ja auch selbst aus eigener Erfahrung, am Anfang ist es ja relativ viel Arbeit und viel zu tun und an tausend Sachen zu denken. Du hast ja auch, was absolut sinnvoll ist, ja auch professionelle Unterstützung durch einen Coach geholt. Aber trotz allem, also Businessaufbau, Familie, Kinder, wie tankst du da Kraft? Wie schaffst du dir da einen Ausgleich?
Ja, also das mache ich jetzt immer mehr, weil am Anfang habe ich tatsächlich mich ziemlich getrieben selbst und ich bin auch eine gute Arbeiterin und eine schlechte Chefin, also eine ziemlich unbarmherzige Chefin gewesen. Jetzt sorge ich dafür, dass ich mir wirklich auch mal Urlaubstage in den Kalender eintrage, an denen ich dann, das habe ich jetzt vor kurzem zum ersten Mal gemacht, 3 Tage an einem Stück freigenommen und habe dann einfach gelesen und war in der Sauna. Das mache ich sehr gerne zum Krafttanken. Ja, und ich gehe auch also jeden Sonntag, also wenn ich es schaffe, gehe ich auch in die Gemeinde, in meine Kirche und da, ja, da tanke ich auch auf.
Gibt es auch so tägliche Rituale, so tägliche Routinen, die auch irgendwie so ein bisschen deinen Tag strukturieren oder die dir dann halt auch, ja, wenn du nicht mal gerade deine Auszeit hast, auch ein bisschen Kraft geben, ein bisschen Power geben, dass du gut durch den Tag kommst?
Ja, da gibt es, ich glaube, das heißt Morgenseiten schreiben. Das mache ich relativ konsequent unter der Woche, Montag bis Freitag. Am Wochenende komme ich da eher nicht dazu, nach dem Aufstehen mit den Kindern. Aber genau, das sehe ich inzwischen auch als Arbeitszeit, dass wenn ich entweder, wenn mein Mann die Kinder bringt, dann mache ich das direkt, wenn die aus der Tür sind. Und wenn ich von Kindergarten, Schule zurückkomme, dass ich mich hinsetze, da meinen ersten Kaffee trinke und dann eine halbe Stunde lang Dinge zu Papier bringe. Und das ist erstaunlich, weil meistens habe ich keine Lust anzufangen und bei der ersten Seite, also das für die, die es nicht kennen, das ist dann, man muss einfach 3 DIN A4 Seiten handschriftlich vollschreiben, ohne Korrektur und einfach die Gedanken einfach nur niederschreiben, die so kommen. Und wenn man denkt, bla bla bla, dann bla 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 schreiben. Und das Interessante ist auch, ich muss mich manchmal zwingen, nicht die ganze Zeit über irgendwelche Business-Sachen zu schreiben. Und dann kommt am Ende von Seite 2 kommt meistens irgendwie so ein Gedanke, der mir dann wirklich weiterhilft. Und das nimmt mich so auch mit in den Tag. Manchmal habe ich auch ein Wort aus der Bibel oder so, die ich dann als Inspiration nehme und schreibe darüber. Aber es kommt dann immer so von einem zum anderen. Und dann, genau, das ist wirklich ein sehr wertvolles Ritual.
Wenn sich jemand selbstständig machen wollen würde, welchen Tipp würdest du diesen Menschen geben?
Sich von Anfang an professionelle Hilfe zu holen und nicht nur 1-2 Mal, sondern wirklich jemanden an die Seite nehmen, der sagt, komm, oder mit dem man sagt, okay, komm, wir arbeiten mein Angebot aus. Welche Schritte geht man als nächstes? Was ist sinnvoll? Was kann man gleich weglassen? Und das ist vielleicht, sagen wir, paar tausend Euro oder was, also die man da erstmal investiert oder ja, vierstellig. Aber das, die Zeit, die man dadurch spart, also das ist ja, am Anfang verdient man ja nicht besonders viel oder vielleicht nichts, sondern investiert erstmal. Und das ist ja, die Zeit verkürzt man ja dadurch total. Also das habe ich nicht gemacht, leider. Ich habe erst Anfang letzten Jahres, 2018, angefangen, wirklich dann auch mit einem Coach zu arbeiten, regelmäßig. Und das hat mich total, ich habe das Gefühl, so als wäre ich da auf die Autobahn aufgefahren erst.
Ich finde unser Gespräch eigentlich richtig super. Auch viel, viel Input, viel Inspiration. Aber ich glaube, wir sind auch schon irgendwie über eine halbe Stunde unterwegs. Da würde ich dir gerne mal so meine Abschlussfrage stellen. Was gehört für dich zu einem erfüllten Leben dazu, außer einem guten Glas Wein?
Das wäre wirklich eine schöne Antwort gewesen. Zu einem erfüllten Leben gehört für mich, nach meinen Werten zu leben. Freude gehört für mich dazu, Abenteuer, auch wenn es nur so kleine Alltagsabenteuer sind, und Beziehungen sind mir unheimlich wichtig.
Wunderschönes Schlusswort fast. Was sind für dich Alltagsabenteuer?
Ja, Alltagsabenteuer ist mal was Verrücktes zu machen. Ja, mal irgendwie die Rohkost auf dem Teller in einem Smiley anzurichten, auch für mich selbst oder solchen Kleinigkeiten einfach.
Ausbrechen aus der Routine.
Quatsch machen mit Kindern, wenn andere Erwachsene zugucken. Das hat mich etwas Überwindung gekostet am Anfang, aber solche Sachen.
Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Da waren super Tipps auch mit dabei und nicht nur über den Wein. Also das mit den Weintypen, das fand ich echt absolut spannend. Und wenn Menschen sagen, das interessiert mich, mit der Elske würde ich gern zusammenarbeiten, wo finden sie dich?
Ja, die finden mich auf meiner Webseite genaumeinwein.de. Also ich bin auch bei Facebook und bei Instagram, aber auf meiner Webseite, da ist so der erste Anlaufpunkt. Genau, auf Facebook mache ich öfter Live-Videos, also da kann man mich dann auch live und in Farbe sehen, für diejenigen, die jetzt nur zugehört haben. Ja.
Super. Das verlinke ich natürlich auch gerne in den Shownotes, damit ihr auf Elske zukommen könnt, wenn ihr sagt, okay, jetzt will ich wissen, was genau mein Wein ist.
Genau.
Vielen Dank für deine Zeit und ich denke, das war ein super Interview mit vielen, vielen Impulsen. Danke dafür.
Danke dir.
Und wir hören, sehen uns dann bei der nächsten Podcast-Episode. Bis denn. Tschüss.
Wenn dir die Episode gefallen hat, dann freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes. Online findest du mich unter ivana.drobeck.com und auf Facebook, Instagram und YouTube unter meinem Namen. Schau doch mal vorbei, ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Ivana.